Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
2 Millionen Follower, 30.000 Likes oder 500 Kommentare. Reichweiten in den sozialen Medien werden auch im Literaturbetrieb immer wichtiger. AutorInnen nutzen Facebook, Twitter oder Instagram zur Selbstvermarktung und zum Austausch mit ihren Fans. Vor allem für junge Schreibende steigt der Druck, zum ersten Buch die Sichtbarkeit in den sozialen Medien gleich mitzuliefern. Das hat die etablierten Kommunikationswege und Kräfteverhältnisse auf dem Buchmarkt verschoben. Der Lieblingsautor passt in die Hosentasche, wo das Smartphone steckt. Wie groß ist der Einfluss von Social Media im Literaturbetrieb wirklich? Kann eine stabile Community in den sozialen Netzwerken möglicherweise für einen Bestseller sorgen? Mit Follower Power zum Bucherfolg? Wie Social Media im Literaturbetrieb wirkt. Eine Sendung von Miriam C.
Etwa 37.000 Menschen wissen vermutlich, was die Autorin Jasmin Schreiber am 12. Juni 2020 zum Frühstück gegessen hat.
Bestes am Erwachsensein? Morgens einfach eine Tüte Knusperpuffreis frühstücken, weil man es kann. Was willst du tun, Mutter?
988 Twitter-NutzerInnen gefällt das. Ich treffe Jasmin Schreiber im Park. Eigentlich hatte sie beruflich etwas ganz anderes vor. Jasmin Schreiber studierte Biologie, arbeitet bis heute in der PR-Branche. Sie engagiert sich in der Trauerbegleitung und begann vor fast 10 Jahren ins Internet zu schreiben.
Mein La Vie Vagabond-Account, den habe ich seit 2012, aber vorher hatte ich einen anderen. Den habe ich dann gelöscht, weil ich dachte, Twitter, ach egal. Also seit 2009 bin ich eigentlich auf Twitter. Und ich habe mir Twitter damals zugelegt. Ich bin ja jahrelang... Oh Gott, wie süß.
An unserer Parkbank läuft ein großer weißer Hund vorbei. Die Vierbeiner liegen Jasmin Schreiber neben Insekten, Weich- und Krebstieren ganz besonders am Herzen. Wer der Autorin auf Social Media folgt, weiß das.
Ich bin ja jahrelang anonym unterwegs gewesen und ich habe mir den Twitter-Account damals zugelegt, weil ich den La Vie Vagabond-Blog angelegt habe und eigentlich nur schreiben wollte, aber halt nicht unter Klarnamen, sondern einfach nur so für mich, vor mich hin.
Aus Hobbyschreiben unter Pseudonym ist Jasmin Schreibers Beruf geworden. Ende Februar erschien ihr erstes Buch, Mariannengraben. Es erzählt die Geschichte von Biologiedoktorandin Paula, die in einer schweren Depression versinkt, nachdem ihr kleiner Bruder bei einem Badeunfall ums Leben gekommen ist.
Ich ließ mich von der Ärztin untersuchen. Sie erklärte mir, dass meine Trauerreaktion mittlerweile pathologisch sei. Pathologisch ist etwas, wenn es krank macht. Kurz gesagt, ich war ein bisschen falsch traurig, also ungesund traurig. So habe ich es damals zumindest aufgefasst, auch wenn das jetzt stark vereinfacht ist.
Schreibers süffige Tragikomödie um die depressive Paula, um einen kauzigen alten Witwer und ein verletztes Huhn steht seit Erscheinen beharrlich auf der Spiegel-Bestsellerliste. Eine 5. Auflage musste der Eichborn Verlag bereits drucken. Mehr als 30.000 Mariannengraben-Exemplare sind bei Redaktionsschluss verkauft. Auch die Filmrechte sind veräußert. Der Titel besitzt zwar alles, was es braucht, um im Mainstream erfolgreich zu sein. Schicksalsschläge, große Gefühle, nahbar naive Figuren und ein Happy End, verpackt in einen klaren, vorhersehbaren Handlungsverlauf und einfachen sprachlichen Ausdruck. Trotzdem verzeichnet Mariannengraben einen äußerst ungewöhnlichen Erstlingserfolg. Ungewöhnlich, zumal die 32-jährige Autorin Jasmin Schreiber dem Literaturbetrieb bislang vollkommen unbekannt war.
Ich bin ja ganz neu in der Literaturbranche. Ich laufe da so wie so ein Kind mit staunenden Augen, betrachte das alles, denke, krass, wusste ich gar nicht.
Sind also Schreibers insgesamt rund 50.000 Fans in den sozialen Netzwerken verantwortlich für den Erfolg ihres Buches? Die Literaturvermittlerin und Social-Media-Expertin Carla Paul sieht die Kommunikation zwischen Schreibenden und Lesenden schon seit einigen Jahren einer tiefgreifenden Veränderung unterworfen.
Früher hatte ich ja gar keine Möglichkeit, als Autor oder Verlag direkt zu den LeserInnen zu gehen. Der Kontakt lief immer über den Handel. Inzwischen ist es anders. Inzwischen haben die LeserInnen auch eine Möglichkeit, direkt auf mich zuzugehen oder ich direkt auf sie, mich auszutauschen und dann natürlich auch zu verkaufen.
Facebook, Twitter oder Instagram machen es möglich. Die sozialen Netzwerke setzen vergemeinschaftende Mechanismen in Gang.
Wenn wir in unserem E-Mail-Account nach neuen Nachrichten suchen, uns bei Facebook über neue Freunde oder bei Twitter über neue Follower freuen,
schreibt der Soziologe Hartmut Rosa in seiner einflussreichen Studie Resonanz.
Wenn wir prüfen, ob unsere letzten Postings oder Blogbeiträge zu Reaktionen in Form von Kommentaren oder Likes geführt haben, dann geht es im Kern immer auch darum, in der Welt gemeint, gesehen, angesprochen, berührt zu werden und in Verbindung zu sein.
Hat meine Lieblingssängerin, meine Lieblingsschauspielerin oder Lieblingssportlerin ein Profil auf Instagram oder eine Fanseite auf Facebook, kann ich über mein Smartphone jederzeit und überall mit ihr in Verbindung sein. In anderen Branchen ist das kein neues Phänomen. 186 Millionen Instagram-User versorgt Reality-TV-Ikone Kim Kardashian täglich mit Einblicken in ihr glamouröses Leben. 237 Millionen Menschen wollen kein Urlaubs- und Familienfoto von Fußballstar Cristiano Ronaldo verpassen. Und inzwischen haben sich Sogwirkung und Einflussmacht von Social Media eben auch im deutschsprachigen Literaturbetrieb herumgesprochen. Auf Facebook, Twitter und Instagram finden sich Bestseller-AutorInnen wie Sebastian Fitzek, Marc-Uwe Kling, Mona Kasten oder Sascha Stanisic samt einer beachtlichen medialen Gefolgschaft. Über die Profile können ihre Fans Romanauszüge, Hintergrundinformationen und Diskussionen zu den Büchern der Literaturstars abrufen, mit Likes oder Kommentaren auf Inhalte reagieren und nicht zuletzt können Fans ihren LieblingsautorInnen auch private Nachrichten schicken. Jasmin Schreiber bekommt unzählige davon jeden Tag.
Jetzt mit dem Buch hat sich natürlich nochmal total potenziert. Also, dass ich da sehr, sehr viele Nachrichten von Leuten kriege und auch immer sehr... Also klar, auch so kleine Sachen wie, hey, ich habe dein Buch gelesen, es war ganz toll. Aber meistens kriege ich sehr ausführliche Nachrichten, wo Leute mir ihre Trauergeschichte erzählen und sowas.
Das ist selbst für die ausgebildete Sterbebegleiterin nicht immer einfach.
Ich weiß, dass das jetzt aus deren Perspektive auch sehr wichtig war und ich denen sehr nah vorkomme. Aber aus meiner Perspektive kriege ich halt 100 Nachrichten davon in der Woche und die kann ich nicht alle lesen.
Lesen stärkt die Seele,
wusste bereits der französische Aufklärer Voltaire. Und über 200 Jahre später bekennt auch die Verlegerin Felicitas von Lovenberg in ihrer Gebrauchsanweisung fürs Lesen:
Lieblingslektüren sind für mich wie ein Zuhause, wo im Kamin das Feuer knistert, die Suppe auf dem Herd steht und der Hund einen freudig begrüßt.
Seit Jahrhunderten suchen LeserInnen Trost in der Literatur, Verständnis, Linderung und Zuflucht. Durch die sozialen Medien sind allerdings nicht mehr nur die behaglichen Bücher, sondern auch die AutorInnen hinter den Geschichten erreichbar. Und wer von Depressionen und Trauer erzählt, wie Jasmin Schreiber, muss sich schließlich auskennen mit dem Thema, wird also auch online zur Adressatin für all jene, die sich in ihrer Offline-Umgebung vielleicht mit niemandem austauschen können.
Fandom wird, glaube ich, begünstigt, einfach wenn es etwas ist, das viele Menschen emotional berührt, die sich dadurch verstanden fühlen und es vielleicht auch etwas ist, was andere nicht verstehen. Und dann fühlt man sich so wie einfach so wie so ein Rudel.
Um Schreibers Debütroman hat sich auf Instagram eine beachtliche Fangemeinde zusammengeschlossen. Unter dem Hashtag Marianengraben fotografieren hunderte User den Roman neben Kaffeetassen, Wolldecken und Schnittblumen. Sie teilen eigene Erfahrungen mit Tod und Trauer, finden Anschluss und Austausch, nicht nur innerhalb der Lese-Community, sondern auch bei der Autorin selbst. Denn Jasmin Schreiber macht, möglicherweise derart intuitiv, wie sie in ihrer unverblümten Art behauptet, so einiges richtig, was Online-Expertin Carla Paul allen Schreibenden in den sozialen Netzwerken empfiehlt.
Wenn ich da bin, um mit LeserInnen in Kontakt zu treten, dann sollte ich das auch machen. Dann sollte ich natürlich ihre Nachrichten beantworten. Ich sollte, wenn jemand drunter schreibt, oh, danke für das Foto vom gestrigen Lesungsabend, es war so schön, vielen Dank, like ich diesen Kommentar und schreibe nochmal drunter, hast du das Buch mitgenommen, hat es dir gefallen, würde mich freuen, wenn du noch eine Bewertung schreibst oder sowas. Also das Social Network kann tatsächlich sehr erfolgreich sein, wenn man es dann auch für Social nutzt und das ist aber eine aktive Angelegenheit und nicht passiv.
Wenn ich irgendwo verlinkt werde auf Instagram, so versuche ich schon unter jedes immer einen Kommentar zu schreiben oder so, weil ich das auch wichtig finde und irgendwie auch mir das peinlich wäre, wenn ich das nicht tun würde, weil ich denke so, Gerade geht's halt noch und jetzt wäre es nur reine Abgehobenheit, würde ich das nicht tun. Und das finde ich doof.
Internationale Literaturstars, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, werden eine kaum zu bewältigende Masse von Kommentaren, Verlinkungen und Nachrichten pro Tag bekommen. 6 Millionen Menschen haben allein den Twitter-Kanal von Stephen King abonniert. Dort hält der Horrorpapst mit seiner politischen Meinung nicht hinterm Berg.
Trumps Exempel, keine Maske zu tragen, hat tausende Menschenleben gekostet.
56.504 NutzerInnen gefällt das.
Margaret Atwood lässt auf Instagram 147.000 Follower an ihren aktuellen Schreibprojekten und Arbeitsorten teilhaben.
Schreibe das Vorwort zur Neuauflage von Graham Gibsons Bedside Book of Birds. Draußen und mit ausreichend Abstand in einem Café in Toronto.
Und im deutschsprachigen Raum versorgt zum Beispiel die Schweizer Autorin Sibylle Berg eine Followerschaft von über 115.000 Twitter-NutzerInnen mit Feminismus, Kapitalismuskritik und Pointen.
Hoppla, ein wenig verschwitzt vom 67-Kilometer-Läufchen. Merken, Schwitzen ist Willenssache. Und ihr da draußen, hopp, raus in die Märkte und immer dran denken, wer Erfolg will, bekommt ihn.
Carla Paul ist sich sicher, dass Reichweite und Bucherfolg zusammenhängen.
Es ist ganz, ganz deutlich sichtbar, dass alle AutorInnen mit einer großen Followerschaft dementsprechend auch ihre Verkäufe erhöhen und vice versa das möglich ist. Das bedeutet, das ist einfach ein weiterer Faktor, der natürlich für einen Verlag und für die Händler wichtig ist, um ein Buch zu vertreiben.
Besonders am Anfang einer Schreibkarriere wird Reichweite zu einem entscheidenden Faktor. Ein Buchvertrag ist mit etlichen institutionellen Hürden verbunden, ein Twitter-Account nicht.
When we think about writing, we think about books and newspapers, magazines and academic articles.
Wenn wir ans Schreiben denken, denken wir an Bücher, Zeitungen, Magazine und akademische Abhandlungen, an die Schulaufsätze, in denen wir versuchten, das nachzuahmen und meistens scheiterten.
And the school essays in which we tried and mostly failed to emulate them.
Die kanadische Internetlinguistin Gretchen McCulloch in ihrem Bestseller Because Internet.
The Internet and mobile devices have brought us an explosion of writing by normal people.
Das Internet und mobile Endgeräte haben eine Explosion von Texten mit sich gebracht, die von normalen Menschen geschrieben werden.
Writing has become a vital conversational part of our ordinary lives.
Schreiben ist unerlässlich interaktiver Teil unseres Alltags.
Um das eigene Schreiben im Internet als Kunstform abzusetzen von der gewöhnlichen, notwendigen Alltagskommunikation, braucht es deshalb eine gesonderte Anstrengung.
Das hat bei mir ganz lange gedauert, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das Veröffentlichen in den sozialen Medien im Literaturbetrieb ja nicht anerkannt ist als Autorschaft.
Die Autorin Berit Glanz spricht auf Twitter täglich mit mehr als 7000 Followern und hat vor einem Jahr ihren Debütroman Pixeltänzer veröffentlicht.
Ich hätte mich nicht als Autorin selbst gesehen, obwohl ich jetzt retrospektiv und mit einem etwas geweiteten Blick sagen würde, das, was auf Twitter passiert oder auch auf Instagram, ist definitiv Literatur. Das sind halt andere Veröffentlichungskanäle.
Inzwischen hat Berit Glanz zahlreiche Preise und Stipendien gewonnen und sich als junge Autorin etabliert. Soziale Medien sind für sie weiterhin wichtig beim und zum literarischen Schreiben.
Weil das für mich tatsächlich meinen Arbeitsprozess beschleunigt, wenn ich auf Twitter bin. Und ich habe das Gefühl, es hilft mir, mich zu konzentrieren, dass da eben noch so ein Gespräch permanent läuft, wo ich einsteigen kann oder aussteigen kann.
Zahlreiche Rezensionen ihres Debütromans betonten Berit Glanz Followerschaft auf Twitter. Auch in Besprechungen von Jasmin Schreibers Mariannengraben häuften sich Hinweise auf ihre hochfrequentierten Social-Media-Kanäle. Expertin Carla Paul überrascht das keineswegs.
Die Angabe der Followerschaft ist inzwischen also wichtig, sowohl dafür kriege ich einen Vertrag, als auch wie hoch wird dieser Vertrag dotiert. Wie viele Bücher kauft zum Beispiel Thalia ein? Sagt eine bestimmte Gruppe oder sagt ein Buchhändler, ah, ich sehe schon, der hat so und so viele Follower, dann werden bestimmt auch welche zu meiner Lesung kommen, wenn ich ihn bei mir einlade und, und. Also das spielt tatsächlich in ganz, ganz vielen Bereichen inzwischen eine sehr, sehr große Rolle.
Andere Leute nehmen dich wahr und denken, oh, da könnten wir mal was zu machen und das erhöht dann wieder die Sichtbarkeit. Und ich denke, das war der Mechanismus, der mir tatsächlich sehr geholfen hat über Twitter mit meinem Buch.
Berit Glanz sieht Einsatz und Wirkung von Social Media im Literaturbetrieb erst am Anfang.
Ich glaube aber, dass das ein zunehmendes Bewusstsein in Verlagen dafür gibt, dass es eben Social Media gibt und dass es auf Social Media auch Reichweite und Resonanz gibt und dass man das benutzen kann. Die Gleichung, die ja dann immer schnell gemacht wird, viele Follower gleich großer Bucherfolg, die funktioniert ja überhaupt nicht. Es hat viel damit zu tun, in welcher Zielgruppe bewegt man sich, sind die Follower, die man hat, überhaupt Lesende? Aber es ist natürlich ein Faktor und ich glaube, es wird auch immer stärker ein Faktor, gerade weil es jetzt in den letzten 2, 3 Jahren eine ganze Reihe von Büchern gab, die eben über Social Media überhaupt Sichtbarkeit bekommen haben.
Eines dieser Bücher, das in den sozialen Netzwerken begann und seit seinem Erscheinen Ende August eben dort allgegenwärtig ist, hat Linus Giese geschrieben. In »Ich bin Linus« erzählt er die Geschichte seiner Geschlechtsumwandlung, und zwar auch aufgrund jener Resonanz, die er von seinen mehr als 18.000 Followern auf Twitter erfahren hat.
Ich glaube, als ich zum ersten Mal gesagt habe, ich bin Linus, das habe ich ja in einem Starbucks gesagt, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich da irgendwie groß öffentlich drüber spreche oder dass das auch groß Interesse auslösen könnte. Also das hat sich alles irgendwie so Stück für Stück ergeben, dass ich das gesagt habe und ich gemerkt habe, ganz viele Menschen haben Fragen und ganz viele Menschen wissen ganz vieles nicht und ganz viele Menschen sind neugierig. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mal einen Artikel geschrieben habe oder mal im Radio war und jetzt hat es schlussendlich dann zu diesem Buch geführt.
So ist sicher auch Gieses Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken geschuldet, dass »Ich bin Linus« auf Platz 19 der Spiegel-Bestsellerliste einstieg. Soziale Medien können die Buchlandschaft diversifizieren. Sie können AutorInnen sichtbar machen, die in unserer immer noch weiß- und männlich dominierten Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Das passiert allerdings selten. In den meisten Fällen reproduzieren soziale Netzwerke auch im Literaturbetrieb das ewig Gleiche. Lebenshilfe, Liebesromane und Karlauer.
Über den Skype hat Fräulein Tanja uns Alte alle in ihren Wohnstuben versammelt. Ach, das war so nett, als wir Kniebeugen machen mussten. Herrn Heckenschrot ist die Hosennaht geplatzt. Da hätten Sie mal hören sollen, wie Gertrud gejuchzt hat.
Auch Thorsten Rodes Autorenkarriere begann auf Twitter. Der Mit-40er, studierter Betriebswirt und ehemaliger Controller, ist Erfinder von Renate Bergmann, einer resoluten, 82-jährigen, 4-mal verheirateten und schließlich verwitweten Berlinerin.
Also ich habe selber schon getwittert und habe dann tatsächlich über meine fiktive Tante Renate bei Twitter geschrieben. Und das fanden die Leute super witzig. Offenbar hatte jeder entweder so eine Oma gerade zu Hause sitzen oder konnte sich sehr gut an die erinnern. Und da kam dann irgendwann auch die Anregung aus der Twitter-Gemeinde heraus, von wegen auch deine Tante, die eigentlich irgendwie so ein Konglomerat aus Mutter, Oma, Tanten und was alles da halt war bei Weihnachten im Familienkreis, die braucht unbedingt einen eigenen Account.
Über seinen Twitter-Account wird der Literaturbetrieb auf Thorsten Rode aufmerksam.
Und dann klopfte tatsächlich ein Literaturagent bei mir an und sagte, oh, das ist lustig. Da sehe ich Potenzial drin, dass man daraus was machen kann, in Buchform, wie auch immer das dann aussieht.
Renate Bergmanns Erfolg gibt ihren Twitter-Fans der ersten Stunde recht. Mehr als 57.000 Follower hat die fiktive Figur dort mittlerweile. Und nicht nur Marc-Uwe Kling landet mit seinen humoristisch recht tief segelnden Känguru-Chroniken krachende Verkaufserfolge. Auch die Bücher von Thorsten Rode verkauft zuerst Rowohlt, dann der Ullstein Verlag stapelweise. Das Corona-Buch seiner Frau Bergmann, »Dann bleiben wir eben zu Hause«, schoss Mitte Mai aus dem Stand auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und rangiert 3 Monate später noch immer auf den ersten 5 Rängen der Belletristik-Charts. Humor ist eine Erfolgszutat auf Twitter und auf dem Mainstream-Buchmarkt. Und doch braucht es mehr als das für einen Bestseller-Erfolg.
Ich kann es mir wirklich nicht mit einer Antwort oder mit einer einzigen Lösung irgendwo erklären. Ich glaube tatsächlich, dass jeder sich irgendwo mit einem Lächeln an die eigene Mutter, an die eigene Oma erinnert.
Auch Thorsten Rode, oder besser gesagt Frau Bergmann, bekommt unzählige Nachrichten pro Tag.
Also ich habe da teilweise schon Geschichten erlebt, wo mir wirklich die Gänsehaut runterlief, wo ich dann eigentlich denke, meine Güte, was ist das für eine Gesellschaft, in der wir leben, dass sich da jemand an irgendwie eine fiktive Oma, von der er weiß, dass es sie eigentlich gar nicht gibt, im Internet klammert.
Trifft man einen Twitterer persönlich, mit dem man bislang nur über die Plattform in Kontakt stand, kann man in diesem Treffen kaum die Routinen der bisherigen Beziehung weiterführen.
Schreibt Johannes Passmann in seiner Twitter-Ethnographie »Die soziale Logik des Likes«.
Im Medium der persönlichen Begegnung muss man neue Formen für alte Beziehungen finden.
Es ist offensichtlich diese Diskrepanz zwischen Online-Praktiken und den Gepflogenheiten analoger Interaktion, die Thorsten Rode irritiert. Follower erzählen ihm von Sorgen, Ängsten und Nöten. Sie eröffnen eine intime Kommunikation, obwohl sie Rode vielleicht noch nicht einmal auf der Straße erkennen würden. Sie werden ihm bei einer Lesung vielleicht eine kurze Frage am Signiertisch stellen, ihn aber höchstwahrscheinlich niemals richtig kennenlernen.
Manchmal erdrückt es einen tatsächlich, da auch so diese Verantwortung zu spüren, wie ernst manche das nehmen und wie sie sich daran klammern. Wenn ich dann 2 Tage mal nichts schreibe, dann kriege ich tatsächlich von wirklich sehr einsamen Leuten dann Nachrichten, oh, das fehlt mir so und schreiben Sie doch mal bitte und
Die Fans von Renate Bergmann adressieren eine fiktive Figur und sind sich im Klaren darüber. Denn dass die rüstige alte Dame eine Erfindung ihres Autors ist, stellt kein Geheimnis dar. Es scheint die Fans einfach nicht zu stören. Sie suchen Trost bei seiner Online-Omi. Zu den unschönen Dynamiken der sozialen Netzwerke gehört allerdings, dass sie nicht nur Vertrauen und Trost befördern, sondern auch Hetze. Sichtbarkeit im Netz kann zur Belastung werden. Autorin Berit Glanz erreichen hasserfüllte Nachrichten vor allem, wenn sie politisch Stellung bezieht.
Es ist aber auch massiv natürlich Feminismus und Mutterschaft. Und gerade zu dem feministischen Thema oder wenn man sich dezidiert feministisch oder antirassistisch positioniert auf Twitter, da kommt dann auch wirklich einiges an Dreck. Also da kommen die Nachrichten, die dann eben nicht freundlich sind.
Und auch Autor Thorsten Rode kennt jene Anfeindungen, die es hagelt, wenn Renate Bergmann sich politisch positioniert.
Ich habe das ja in Sachen gegen rechts sein ganz deutlich getan und auch teilweise Prügel dafür bezogen. Bin damals auch wirklich von irgendwelchen Bots oder Nicht-Bots, jedenfalls von rechten Netzwerken, da tatsächlich so angegriffen worden, dass da tagelang ich brauchte, um überhaupt meine Facebook-Seite wieder zu bereinigen.
Wer eine große Social-Media-Followerschaft hat, kann und muss sich zumindest davor schützen, dass Beleidigungen nicht auch noch per privater Nachricht eintreffen. Autorin Jasmin Schreiber hat auf Twitter beispielsweise ihr Fach für Direktnachrichten, kurz DMs, gesperrt.
Also das DM-Fach hatte ich eigentlich schon immer zu. Allein wegen irgendwelcher creepy Typen, die einem da reinsliden, da hatte ich keinen Bock drauf.
Trotz anstrengender, teils belastender Reaktionen auf politische Inhalte will sich aber niemand der Befragten davon abhalten lassen, Partei zu ergreifen. Thorsten Rode betont vielmehr:
Es heißt ja immer, Eigentum verpflichtet, und ich bin aber auch der Meinung, dass Reichweite irgendwo verpflichtet und auch dazu verpflichtet, damit verantwortungsvoll umzugehen.
Eigentum und Reichweite haben nicht nur gemeinsam, dass sie Verantwortung mit sich bringen. Beides lässt sich auch in Geld aufrechnen.
Tech-Publizist Jeff Jarvis sah in Likes bereits 2005 eine neue Währung des Social Web. Folgt man Georg Simmels Philosophie des Geldes, ermöglicht Geld überhaupt erst Gesellschaft. Durch Geld können Fremde miteinander interagieren.
In den sozialen Netzwerken finden diese Interaktionen nicht nur zwischen NutzerInnen statt, zwischen einer Autorin und ihren Fans. Auch immer mehr Unternehmen im Literaturbetrieb bezahlen Personen mit reichweitenstarken Profilen, sogenannte Influencer, um ihre Produkte zu bewerben und zu verkaufen. Zum Erscheinungstermin von Sally Rooneys Roman »Normale Menschen« verlost der Luchterhand Verlag etwa limitierte Fanpakete über Werbeposts von prominenten BuchbloggerInnen auf Instagram. Eben dort startet Suhrkamp eine Promo-Aktion zum neuen Roman von Elena Ferrante mit einem der reichweitenstärksten Buchblogger Deutschlands, Florian Valerius, alias literarischer Nerd. Carla Paul dazu.
Unser bisheriges Gefühl ist, wenn ein Buch in der Presse ist, in der klassischen Presse, dann kaufen es auch die LeserInnen. Diese Kanäle schwinden aber. Und eine Zeitung konnte das natürlich noch nie jetzt so richtig nachweisen. Vielleicht gab es mal einen großen Leitartikel irgendwo oder ein Autor 2 Seiten im Spiegel. Dann sah mal, Bestsellerliste. Autor ist in der Talkshow, Bestsellerliste. Aber das ist eher auch inzwischen eher die Seltenheit.
Stattdessen werden die sozialen Medien und Zusammenarbeit mit Buchinfluencern, wie Carla Paul selbst eine ist, immer wichtiger. Instagram-NutzerInnen schauen regelmäßig ihre Clips aus dem Genre Unboxing-Videos. Sie sehen dabei zu, wie Paul eine Stunde lang Bücher auspackt und über deren Inhalt plaudert.
Schönen guten Morgen. Wie ihr seht, es ist wieder mächtig viel angekommen und ich freue mich, dass ihr euch Zeit nehmt an diesem Sonntag oder wann auch immer ihr natürlich dann die gespeicherte Version seht, um sie mit mir gemeinsam auszupacken.
Manchmal bezahlt etwa das Versandunternehmen Weltbild dafür, dass Carla Paul sich auf ihrem Kanal mit einem bestimmten Autor unterhält.
Auf den sozialen Kanälen kann ich dafür Affiliate vereinbaren als Verlag oder als Buchhandlung und sehe dann genau, wie viele haben da drauf geklickt, wie viele haben die Story von der gesehen, wie viele haben es gekauft. Da lohnt sich ein Investment natürlich mehr. Das heißt, es schwenkt schon mehr und mehr dazu, auch Aufträge da zu vergeben.
Für die Verlagsgruppe Random House moderiert Buchinfluencerin Carla Paul einen Podcast. Solche Abhängigkeiten oder Kooperationen, wie sie im Instagram-Marketing heißen, wären für klassische LiteraturkritikerInnen undenkbar. Unbestechlichkeit ist Teil ihrer Kompetenz. Auch wenn im vergleichsweise kleinen Literaturbetrieb Bekanntschaften unter AutorInnen, Verlegern und KritikerInnen gang und gäbe sind, blieben bisher doch diejenigen, die ein Urteil fällen müssen, zumindest finanziell unabhängig. Nun verschieben nicht nur bezahlte Buchbesprechungen auf Instagram, sondern auch die sozialen Netzwerke selbst Bewertungsmechanismen von Literatur. Soziologe Lucien Capic unterscheidet verschiedene ökonomische Koordinationsregime, nach denen Gütern oder Dienstleistungen Wert zugeschrieben wird.
Das Expertenmeinungsregime ist durch ein Delegationsverhältnis und einen begrenzten Markt definiert. Der vergebene Preis für einen Roman oder Film hebt eine Besonderheit gegenüber anderen heraus. Durch diese Wahl kann der Konsument ein gutes Produkt kaufen, ohne dafür Wissen, Information und Zeit investieren zu müssen.
Ein, zwei Handvoll kompetenter ExpertInnen sagen, welche Romane wir in diesem Herbst lesen sollen. So lief Literaturkritik jahrzehntelang ab. Bis durch Social Media einige AutorInnen sich Gefolgschaften von zehntausenden Usern aufbauten, bis LeserInnen sich vernetzten und nun nicht mehr nur die Werturteile einer kleinen Elite sichtbar werden. Die Masse oder doch ein bestimmter Teil derselben hat nun eine neue Sichtbarkeit.
Das Popularitätskoordinationsregime ist durch die Tatsache definiert, dass der Verbraucher seine Souveränität an eine Rangliste delegiert, die ihm die Qual der Wahl abnimmt. Bewertungskriterium sind immer die Verkaufszahlen.
Oder eben die Followerschaft. Treue Fans in den sozialen Netzwerken können Romane erfolgreicher, sichtbarer machen und ein entscheidender Faktor sein, um Bücher auf die Bestsellerliste zu hieven. Ob das dann die Besten oder doch vielleicht eher die Gefälligsten einer literarischen Saison sind, zeigt die Einzelfallprüfung. Deshalb werden Social Media und Buchinfluencer die etablierte Literaturkritik auch nicht ersetzen, prognostiziert Carla Paul.
Man möchte genauso gut mal eben zwei, drei Zeilen über den kommenden Fitzek lesen, wie man aber auch drei Seiten über ein feministisches Manifest in der FAZ lesen möchte. Für die einen gibt es das eine und für die anderen gibt es das andere. Und im Idealfall gelingt es durch das Netz, das sogar irgendwie ein bisschen miteinander zu verbinden und das alles anzubieten. Es wird nur jetzt sichtbarer in Zahlen.
Reichweite und Sichtbarkeit auf Facebook, Twitter und Instagram können den Buchverkauf ankurbeln. Ihre zunehmende Kommerzialisierung macht die sozialen Netzwerke aber nicht unbedingt zu einem basisdemokratischen Bewertungswerkzeug. Ganz im Gegenteil. Welche Posts ein Algorithmus bevorzugt anzeigt oder warum manche Konten urplötzlich für ein paar Wochen gesperrt werden, bleibt nach wie vor unberechenbar und das Geheimnis der Plattformbetreibenden. Da ist es vielleicht ganz beruhigend zu wissen, dass mediale Gefolgschaft nach wie vor nicht den einzigen Weg zum literarischen Erfolg darstellt.
Es gibt immer noch Bücher, wo niemand die AutorInnen kennt, aber wo sich die Buchhändler einfach verlieben auf die erste Seite und es deswegen zum Bestseller wird. Also es bleibt weiterhin ein Glücksspiel, schaden kann Social Media aber auf keinen Fall.
Mit Follower-Power zum Bucherfolg? Wie Social Media im Literaturbetrieb wirkt. Sie hörten eine Sendung von Miriam C. Es sprachen Inka Löwendorf und Jan Upleger, Regie Beatrix Ackers, Ton Hermann Leppich, Redaktion René Agiger.